Der Sonntag Rogate, der uns ja auffordert zum Gebet, liegt ja vor der Himmelfahrt. Solange Jesus Christus über diese Erde ging, hatten die Jünger einen sichtbaren Kontakt zu ihrem Meister. Aber in der Zeit, wo er nicht mehr da ist, schwindet nicht nur der sichtbare Kontakt, sondern oftmals auch die Herzensverbindung und die Hoffnung. Der Mensch ist angelegt darauf, nach dem zu handeln, was er vor Augen sieht. Wir haben ja in der Einleitung gehört, dass wir füreinander beten dürfen und vielleicht auch die Menschen annehmen können, die uns nicht liegen. Aber wenn wir sie so vor unseren Augen sehen, was sie so tun, wie sie sich geben, ihr Gehabe, fällt es uns doch schwer. Fällt es uns schwer, für sie zu beten? Wir sind so abhängig von dem, was wir sehen. Jesus sagt zwar, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, aber unsere physischen Augen sehen ihn nicht. Unsere Herzensaugen sollen aber weit offen sein, dass wir ihn im Geiste schauen und darum auch mit unseren Anliegen vor ihn kommen. Ich lese uns den Text, der heute angegeben ist zu diesem Sonntag, aus dem 1. Timotheusbrief. Das 2. Kapitel, die ersten 7 Verse, da lautet es: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Dazu ich, Paulus, gesetzt bin als Prediger und Apostel, ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Diese Worte, die der Apostel Paulus hier zwar in dem Brief an Timotheus gerichtet hat, galten nicht nur Timotheus, sondern allen Gläubigen. Muss man die Gläubigen ermahnen zu beten? Wenn wir die Hand aufs Herz legen und uns persönlich mal prüfen, merken wir, dass es notwendig ist. Wenn jetzt einer nach dem anderen hier nach vorne kommen sollte, um von seinem Gebetsleben zu berichten, würde vielleicht mancher lieber auf dem Platz sitzen bleiben, weil er bekennen müsste, ich habe gar kein Gebetsleben. Ich habe schon lange nicht mehr gebetet oder nicht regelmäßig gebetet. Ich habe immer versucht, mit meinen Anliegen vor Menschen offenbart zu werden. Ich habe den gefragt, jenen gefragt. Erst wenn ich ganz verzweifelt war, dann fing ich auch noch an zu beten. Vielleicht hilft das. Ich denke, ich sage da nichts Besonderes. Ich kenne es ja aus meinem eigenen Leben. Dass man sich oftmals zum Gebet nötigen und zwingen muss. Es gibt ja so wichtige Sachen im Alltag zu tun. Plötzlich klingelt das Telefon. Oder die Waschmaschine muss in Gang gesetzt werden. Heute ist doch Waschtag. Und ich bin schon schwer spät dran. Und das Gebet bleibt auf der Strecke. Gegessen habe ich auch noch nicht. Das sollte ich mal erst tun. Und dann fällt mir noch ein, dass ich etwas einkaufen gehen wollte. Ja, dann kann ich ja, wenn ich wiederkomme, noch beten. Und einen Besuch wollte ich eigentlich auch machen. Und vieles andere mehr. Und schon ist der Tag um, ohne Gebet. Man muss sich den Freiraum regelrecht oft erkämpfen und sagen, nein, ich gehe jetzt ins Gebet, wir kennen das. Stände Jesus vor uns sichtbar, hätten wir das Problem nicht. Wir würden uns gleich an ihn wenden, denn wir sehen ihn ja. Aber weil unsere physischen Augen ihn nicht sehen, wenden wir uns überall hin, bloß nicht zuerst zum Herrn. Gebet ist eine kolossal angefochtene Sache. In unserem Liederbuch steht ja ein Gedicht, ja ein Lied von dem Ray Mascher und Bernhard Kühn. Das beschreibt diesen Kampf des Gebetes oder die Notwendigkeit, immer wieder unterwiesen zu werden, durch den lebendigen Gott das Gebet zu nutzen. Und auch nicht nur das Gebet schlechthin, sondern den Inhalt und das Ziel des Gebetes zu entdecken. Da heißt es hier in diesem Lied in der ersten Strophe: Lehre mich, glauben Herr, lehre mich. Lehre mich flehen. Ich hab das nicht bei mir so. Du musst mich unterrichten. Kindlich, vertrauensvoll, lehre mich flehen. Segne, o Herr, dein Kind, dass es von Lieb entzündet Menschen für dich gewinnt. Lehre mich flehen. In der zweiten Strophe wird ja dann auch das Ziel des Gebetes angesprochen, wovon man erfüllt sein soll, so wie es der Apostel Paulus hier an Timotheus schrieb, ja für alle Menschen. Wir haben es ja oft schon schwer, für alle Glaubensgeschwister zu beten. Da fällt uns dieser und jener ein, den vergessen wir gerne. Ein anderer, der ist uns sehr wichtig, aber für alle Menschen, die sollen uns alle interessant sein und interessieren. Die Obrigkeit soll uns interessieren. Die Politiker interessieren, die Menschen, die so viel falsch machen, soziale Ungerechtigkeit in diese Welt powern, sollen uns interessieren. Manch ein Chef, der uns mehr auf den Füßen steht, als uns leitet, soll uns interessieren. Ja, alle sollen uns interessieren. Denn es heißt hier, lehre mich glauben, Herr. Lehre mich flehen. Zeig mir der Menschen Wert. Manchmal ist es ja so, da kommt jemand in die Gemeinde oder wir lernen einen Glaubensbruder kennen, dann fragen wir, was er von Beruf ist. Ach, Tischler. Oh, da fällt mir ein, ich habe einen Stuhl, den könntest du auch mal reparieren. Das ist der Wert, den ich dir beimesse. Ein anderer ist, weiß ich was, Gärtner. Oh, ich habe auch einen Garten, da könntest du mir mal helfen. Solche Werte messen wir dem Nächsten schnell bei. Aber den eigentlichen Wert, den sollen wir sehen, den Jesus uns zeigt. Eine kostbare Seele, für die Jesus sein Blut gab und die in Ewigkeit wiedergefunden werden soll. Das soll jeden Tag durch unser Herz gehen. Herr, zeig mir den Wert meines Nachbarn. Zeig mir den Wert meiner Mitarbeiter. Zeig mir den Wert der Familienmitglieder, dass ich niemand gegenüber gleichgültig bin. Zeig mir den echten Wert meiner Frau oder meines Mannes. Nicht nur, dass er Frau und Mann ist, sondern den echten Wert der Seele. Man betet dann für seine Frau oder für seinen Mann oder die Kinder ganz anders. Wenn man sieht den Wert der Seele vor Gott. Zeig mir der Seelenwert, lehre mich flehen. Herr, o mein Heiland, gib Weisheit mir, Kraft und Lieb in deines Geistes Trieb. Lehre mich flehen. Das Gebet ist eine schwere Sache. Darum schrieb der Apostel Paulus, ich ermahne euch. Ihr seid zwar gläubig, aber ich muss euch ermahnen. Gebet ist wichtig, aber auch schwer, wenn man nicht täglich dranbleibt. Er zeigt, wie nötig das Gebet ist, ihr Kinder Gottes, denn sie bewegen durch das Gebet sich im Willen des Herrn und seinen Arm zum Segnen, zum heiligen Handeln in dieser Welt. Die Ermahnung zum Gebet ist so wichtig, weil gerade hier die größten Lähmungserscheinungen im Leben der Kinder Gottes auftreten wollen. Ich frage manchmal bewusst in den seelsorglichen Gesprächen nach, wie sieht's denn aus mit deiner stillen Zeit? Jo, ich habe gelesen in der Bibel. Gut, du hast gelesen. Hast auch gebetet? Ja, da war die Zeit nicht mehr. So ganz kurz. Vielleicht du musst auch beten. Denn da hast du deine Lähmung. Du weißt zwar durch das Bibellesen viel, du hast Erkenntnis, aber das Gebet, die Anbindung an den Willen Gottes fehlt dir und du handelst nach deinem eigenen Gutdünken. Jakobus schrieb in seinem Brief und sagte zu den Gläubigen, schaut doch mal in euer Leben hinein. Ihr habt vieles nicht. Warum? Weil ihr nicht betet. Ihr habt vieles nicht. Im Gebet, liebe Geschwister und Freunde, verlieren wir uns selbst. Im Gebet, wenn wir die Augen für diese Welt schließen, öffnet sich innerlich die Welt Gottes. Und da sind wir nur Mitarbeiter. Da sind wir nie mehr die Macher. Machen wir die Augen auf, dann werden wir wieder zu Machern. Manchmal gemacht, manchmal wollen wir es auch selbst. Wenn wir vielleicht vom Feind nicht von der Regelmäßigkeit und Ausgiebigkeit des Gebetes abgehalten werden können, das ist ja schon gut, dann gelingt es ihm doch allzu oft, dass wir von den göttlichen und geistlichen Dingen, für die wir beten sollten, in die vergänglichen irdischen Dinge unseres Lebens gezogen werden. Wenn wir unser Gebet kontrollieren, fragen wir uns ab, dreht es sich um uns? Dreht es uns? Geht es uns um die täglichen Abläufe, in denen wir stehen? Oder ist uns noch das Anliegen Gottes, dass Seelen gewonnen wären, wichtig? Sind die unerlösten Seelen uns noch so ein Herzensanliegen, die Jesus für sich gewinnen will? Die Obrigkeit will er beeinflussen und auf seine Wege bringen? Ist uns das noch wichtig? Oder vielleicht meine Urlaubsreise? Ach Herr, lass es doch nicht regnen. Du weißt doch, ich will deinen Urlaub fahren. Ist das wichtig? Kontrollieren wir unser Gebet. Der Feind, der Widersacher, möchte uns von dem Willen Gottes fernhalten, so dass wir eigennützig beten. Auch hier hat Jakobus deutlich gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, aber ihr betet auch und seltsamerweise, ihr kriegt gar nichts. Warum? Wo liegt das? Weil ihr übel bittet. Ihr bittet nur so, dass ihr es mit eurem Leben, eurem Lüsten verzehrt. Darum habt ihr nichts. Das ist also auch ein Augenmerk, was uns geöffnet werden soll für die geistliche Beziehung zu Gott. Wir sind berufen, in seinem Willen zu beten, auch wenn wir ihn nicht sehen. Die Errettung der Seelen im Auge zu haben. Wenn das nicht so geschieht, dann drehen wir auch das Gebet des Herrn um. Wo es doch heißt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann heißt es, mein Wille geschehe. Es heißt aber auch, dein Name werde geheiligt. Und unser Gebet geht dahin, meine Sache werde geheiligt. Denn sie ist doch äußerst wichtig. Dreimal in Matthäus 6 heißt es, dein Reich. Dein Name, dein Wille soll geschehen. Denn noch dreimal, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und das soll uns durchziehen. Das meint der Apostel Paulus, wenn er hier an Timotheus schreibt, zuerst tut das. Haltet euch an den Willen Gottes im Gebet. Auch ist das Beten eine oft schwere Sache, weil wir verspüren, dass im natürlichen Menschen uns die Lust dazu fehlt. Wie oft habe ich auch schon mal andere Glaubensgeschwister eingeladen, so spontan, komm, lass uns beten. Ach, weißt du, jetzt nicht, ja, machen wir später. Jetzt habe ich irgendwo kein richtiges Gefühl dafür. Man muss warten, bis das Gefühl dann da ist. Das Beten ist schwer, weil wir die Lust nicht spüren oder manchmal uns unfähig halten zu beten. Ich weiß ja gar nicht, wie ich beten soll. Es geht uns wie den Jüngern Jesu. Und wir sollen es auch so sagen wie sie. Sie sprachen zum Herrn, lehre uns beten. Ist auch ein Gebet. Herr, lehre mich beten. Dürfen wir auch in unserem Kämmerlein so aussprechen. Herr, ich weiß nicht, was deine Anliegen jetzt sind. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Aber bitte, lehre mich beten. Ich will mit dir sein. Ich will bei dir sein, auch in meinen Gebeten. Deine Anliegen sollen die meinigen werden. Weiter verspüren wir, dass allzu oft unsere Gebete auch aus einer Gewohnheit heraus gesprochen sind. Wir sind gar nicht wirklich so dabei. Wir kennen ja die Formulierungen. Sie kehren immer wieder und merken, unser Herz ist doch ferne davon. Wir haben keinen tiefen Ernst oft dabei. Wir haben einfach gesprochen und dann sind wir beruhigt. Aber wir haben nicht gemeint, was wir sagten. Und hier sollen wir auch den tiefen Ernst, die Anliegen des Herrn aus Dankbarkeit dafür, dass er uns erlöst hat, suchen. Den Auftrag in unserer Welt. Wir sagen uns das ja manchmal so, es klingt ein bisschen vielleicht in unseren Ohren hart. Wir haben als Christen überhaupt keine Existenzberechtigung auf dieser Erde mehr, wenn wir nicht im Dienste Jesu stehen. Wozu ist ein Christ noch auf dieser Erde? Nur um für Christus zu leben, egal wo er steht im Alltag. Eine andere Existenzberechtigung gibt es nicht. Wir verspüren aber auch die Schwere des Gebets, indem unsere ernstlichen Gebete aus Liebe und Dankbarkeit zum Heiland vom Feind sehr angefochten werden. Kampf, Widerstand macht sich ja auf vielen Gebieten unseres Lebens breit. Gerade wenn wir die Stille vor Gott suchen wollen, macht sich vieles auf, um uns da hinein nicht kommen zu lassen. Eine hochstehende Frau sagte einmal, eine Gläubige, wenn auch alle 12 Apostel zu der Zeit predigten, wenn ich im Gebet vor meinem Herrn verweile, wollte ich doch mein Kämmerlein nicht verlassen, um einen von ihnen oder alle zugleich zu hören. Das Gebet ist mir wichtig. Eine andere Aussage lautete so, ich möchte mich um die ganze Welt nicht von meinem Betkämmerlein fernhalten lassen. Hast du ein Betkämmerlein? Hast du eine Ecke zu Hause, wo du vor deinem Heiland kniest und fragst, was seinem Willen entspricht? Allzu oft lassen wir uns zu leicht abbringen, zu Jesu Füßen zu sitzen, um an eine eigennützige Arbeit zu gehen. Wir kürzen dadurch sehr leicht die Zeit des Gebetes ab. Vielleicht sogar unter einem frommen Vorwand, um für Christus etwas tun zu wollen. Ja, wir nehmen uns etwas Gutes vor. Ich will vielleicht für Christus unterwegs sein und Traktate verteilen. Dafür darf ich doch gern das Gebet versäumen. Merken wir, wie raffiniert der Teufel oft ist. Das Gebet kann durch nichts ersetzt werden. Gemeinschaft mit Jesus Christus ist das Köstlichste, was es gibt. Und wenn diese Gemeinschaft einmal zurückgeht, verloren ist, gleich was wir dann an wichtigen Dingen getan haben, wir haben in Wahrheit das Wichtigste versäumt. Rogate, betet. Wenn jemand Silber in seiner persönlich wichtigen Aufgabe gewonnen hat, dann hat er in Wahrheit doch die Diamanten des Glaubens vor dem Angesicht des Herrn verloren. Vieles will sich aufmachen und Paulus sagt, zuerst tut bitte Gebet zuerst. Bevor du irgendetwas Frommes anderes tust, bitte Gebet, Fürbitte. Denk dabei, alle Menschen sollen erlöst werden. Die Gnade Jesu muss uns helfen, wir merken das ganz deutlich. Gut, dass wir einen lebendigen Heiland haben, der uns hilft. Und gut, dass er verkehrte Gebete nicht erhört. Gut. Wenn er alles erhören würde, was wir aus uns heraus beten, dann ging es uns nur noch schlecht. In einem Beispiel wurde das deutlich, ich habe das gelesen, dass ein Mensch, das ist ja auch ein Gebet, nicht? Manche sagen, Gott verdamme mich, ja, das ist auch ein Gebet. Gott verdamme mich, ja, oder sowas, gehen Sie raus. Und ein Prediger hörte das, dass jemand das so sprach. Er machte sich Gedanken darüber und im Nachhinein dachte er, ich hätte den darauf aufmerksam machen müssen, dass sein Gebet was Falsches ist. Und er ging am nächsten Tag wieder an denselben Platz, wo er das gehört hat von diesen Menschen. Und siehe da, tatsächlich, der kam da vorbei. Und er sagte, hallo. Seien Sie zufrieden, dass Gott Ihr Gebet nicht erhört hat. Wieso? Ich habe noch nie gebetet. Doch, Sie haben gestern gebetet. Ich hörte Sie beten, dass Sie gesagt haben, Ihre Seele möge verdammt werden. Ich lade Sie ein, dass Sie nun beten, dass Gott Sie annimmt. Wünschen Sie sich das, was Gott für Sie will. Dieser Mann dachte darüber nach. Es gab weitere Unterredungen und dann fing er tatsächlich an, so zu beten, wie es Gott gefällt, und er wurde ein Christ. Gut, dass Gott nicht alle unsere Gebete, die aus dem Fleisch, aus unserem Denken kommen, erhört. Wir würden ja alle zu Schanden werden. Aber er erhört unbedingt die Gebete, die er uns ins Herz senkt. In 1. Johannes 5, Vers 14, sagt der Apostel Johannes Folgendes. Das ist unsere Freude, die wir zu ihm haben, dass so wir etwas bitten nach seinem Willen, dann hört er uns. Dann hört er uns. Das ist unsere Freude. Und so wir wissen, dass er uns hört, dann, was wir bitten, dann wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm gebeten und empfangen haben. Das wissen wir. Das macht uns froh. Die eigenen Bitten machen uns nicht froh. Und wir sehen auch im Alten Testament Daniel, der ja auch prophetisch betete und lebte, und in seinen Aussagen immer wieder auf den lebendigen Gott hinwies, wurde von Gott genau zur richtigen Zeit in ein Gebet gebracht, ein Bußgebet, das zur Befreiung aus der Knechtschaft aus Babylon führen sollte. Denn Daniel, so lesen wir im Kapitel 9, er las in der Bibel und er merkte darauf, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hat, nämlich, dass sie 70 Jahre von Jerusalem entfernt leben müsste. Und da steht, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, zu beten und zu flehen mit Fasten im Sack und in der Asche. Und in Vers 23 heißt es dann, wurde ihm gesagt, als du anfingst, so zu beten, da ging der Befehl aus und ich komme darum, dass ich dir es anzeige, das war der Engel Gabriel, und du bist lieb und wert. Merke darauf, dass du das Gesicht verstehst. Als du anfingst zu beten, kam der Befehl, dir weitere Offenbarungen zu geben. Daniel war offen für das Anliegen des Herrn. Dass das tägliche und beharrliche, aufrichtige Gebet für Gottes Kinder wichtig ist, zeigte uns ja Jesus Christus selbst. Es heißt in der Schrift, dass er ins Gebet ging. Ach, wenn es einer nicht nötig gehabt hätte, dann wäre es er doch gewesen. Er, der Sohn Gottes. Muss er denn beten? Er ist doch verbunden mit dem Vater, wozu? Wir haben es nötig. Aber er zeigte uns, dass, wenn wir auf dieser Erde leben, es nötig haben, uns immer wieder von den sichtbaren Dingen trennen zu lassen. Nach der Speisung der 5000 in Matthäus 14, Vers 23, heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und betete. Er betete. Er betete nämlich um Glauben und Vertrauen für die Jünger. Er betete gleichsam für uns. Er nahm das Anliegen des himmlischen Vaters, ich will, dass alle zu mir kommen, in sich auf, denn er wusste, was nach dieser Speisung der 5000 geschieht, nämlich, dass die Jünger in eine große Furcht und Angst fallen, während sie über den See Genezareth fahren. Und Jesus erschien ihnen mitten auf dem See und sie waren sehr furchtvoll. Petrus sagt, bist du es? Dann sage, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus sagt, dann komm doch, komm her zu mir. Und er stieg aus dem Boot der Petrus und konnte tatsächlich auf dem Wasser gehen. Aber dann kam ein Sturm auf, ein Wind, eine große Welle. Und Petrus wandte seinen Blick von Jesus weg auf diese Welle und er sank. Und Jesus reckte die Hand aus, ergriff ihn und sagte, O, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Warum? Warum? Warum zweifelst du? Jesus ging auf einen hohen Berg und betete. Für uns, für den Nächsten. Oder in Lukas 5, Vers 16, als er gepredigt hatte und viele Menschen geheilt hatte, entwich er an einen wüsten Ort und betete. Er zog gleichsam neue Kräfte an für den weiteren Auftrag, um den Auftrag richtig aus- und durchführen zu können. In Lukas 22 lesen wir, dass der Herr Jesus nicht nur sich aufmachte, diesen letzten Weg zum Kreuz auf Golgatha anzutreten, sondern in Gethsemane sich trennte von den Jüngern und betete. Er sagte, ich gehe ein wenig weg, bleibt hier. Ich gehe dahin, was will ich tun? Beten, rogate, betet. Und als die Anfechtungen kamen und der Widersacher ihn töten wollte, schon vor Golgatha, ja, hörte er auf zu beten. Nein, er betete noch mehr. Wenn du und ich Anfechtungen haben im Alltag, dann müssen wir noch mehr beten. Martin Luther hatte das für sich auch erkannt, Reformator, Kampf gegen Kaiser und Reich. Er sagte, wenn ich einen normalen Arbeitstag habe, bete ich eine Stunde. Habe ich einen sehr vollgepackten Tag, bete ich zwei. Wir würden sagen, geht doch nicht, dann beten wir nur eine halbe Stunde. Weil doch so viele Anforderungen im Alltag da sind. Nein, dann bete ich zwei. Und Jesus betete noch mehr, als die Anfechtung kam. Als er mit dem Tode rang, er betete und ihm wurde ausgeholfen. Ausgeholfen, so steht es auch im Hebräerbrief, Kapitel 5. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm vom Tode aushelfen konnte und ist auch erhöht. Darum, dass er Gott in Ehren hatte. So sollen auch wir den Sieg Jesu über die Hölle erkennen und einnehmen im Gebet. In Matthäus 17 gibt der Herr auf die Frage, warum die Jünger nicht durch einfaches Gebieten der Mächte der Finsternis Sieg erleben können. Es ging ja da um einen besessenen Jungen, dem die Jünger nicht helfen konnten. Aber als Jesus kam, gebot er und der böse Geist musste ausfahren. Warum konnten wir das nicht? Und der Herr sagt, diese Art fährt nur aus durch Fasten und Beten. Ihr müsst euer Leben mehr an den lebendigen Gott anschließen. Ihr habt diese Kraft nicht, aber Gott hat sie und will sie durch euch fließen lassen, damit ihr jedem Widerstand siegreich begegnen könnt. Die Kräfte des Himmels sollen angezogen werden. Jesu Sieg ist doch auch unser Sieg, ist der Sieg der Gemeinde Jesu, den sie hier auf Erden proklamieren, aufzeigen darf. Der Herr steht uns zur Verfügung in allem, was wir tun. Er will seinen Willen offenbaren. Wir lesen davon dieser gesegneten alten Glaubensschwester Hanna etwas. Im Lukas-Evangelium. Sie war ja hochbetagt schon. Und viele würden ja heute sagen in den Gemeinden, die können wir ja nicht mehr gebrauchen. Es ist zu alt. Was kann die schon noch machen? Nein, wir müssen anders vorgehen. Aber genau diese Frau war zu gebrauchen. Von ihr heißt es, sie blieb im Gebet vor Gott. Im Tempel, fastete auch und betete. Was passierte? Genau diese Frau wusste Bescheid, wo es lang geht. Andere haben nichts mitgekriegt. Aber sie wusste, dass Jesus der Heiland war. Und dann steht geschrieben, und sie sagte das zu den anderen. Das ist der Heiland. Ja, wieso? Haben wir ja gar nichts mitbekommen. Nein, die haben auch nicht gebetet. Die waren noch nicht vor dem Herrn. Wir merken, das Alter spielt die Rolle nicht, sondern die Verbindung zu dem lebendigen Gott. Sie konnte anderen gute Botschaft weitergeben. In unserem Textabschnitt wird uns also von dem Segen des Gebetes, wenn wir es wahr machen und ernst nehmen, gesagt, dass wir andere Menschen damit segnen und die Welt bewegen. Menschenherzen werden durch geistliches, aufrichtiges Gebet verändert. Situationen werden zum Guten verkehrt. Oftmals, das kennen wir ja, beten wir für eine wichtige Sache, die wir im Alltag bewältigen müssen. Und in uns fühlen wir keine Kraft. Wir beten kindlich, Herr, führe uns in der Begegnung mit diesen Menschen durch, dass wir dir keine Schande bereiten. Führe uns auch im Berufsleben so durch, dass wir als deine Kinder erkannt werden. Und plötzlich öffnen sich Türen. Bei Sennheiser ist ja eine Firma, die solche Mikrofone herstellt, arbeiteten Glaubensbrüder. Und wenn wir so im Gespräch waren, erzählte mir dann dieser und jener Bruder, welche schwierigen Aufgaben es oft gibt. Und dort im Betrieb sind sie nicht unbedingt die angesehensten, weil sie Christen sind, weil sie gläubig sind. Und dann gucken die anderen immer, ob der das hinkriegt. Wir sind doch besser. Dann sagt er, ja, weißt du, das war so schwierig alles mit dem Mikrofon, das da drin richtig einzubauen, klein zu machen und so weiter. Wir haben gebetet. Herr Jesus, hilf du uns. Hilf du uns, dass wir deinem Namen keine Schande bereiten. Und konnten plötzlich ein Mikrofon bauen, was sich sehr gut verkaufte. Und plötzlich waren die anderen erstaunt. Wie habt ihr das hingekriegt? Wir haben gebetet. Jesus ist unser Herr. Bewegung im Alltag. Darum lasen wir Bitte. Das heißt die Einladung in die Mitte der Versammlung. Jesus soll zu uns kommen. Denn wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. In seinem Namen, Herr, sei bei uns. Vor allen Dingen Bitte und Gebet. Gebet heißt Ehrung des Herrn in unserer Mitte. Herr, du bist da, wir wollen dich ehren. Wir sind nicht hier zusammen, um uns nur zu sehen. Wir wollen dich sehen, wir wollen dich ehren. Wir wollen in der Vollmacht des Heiligen Geistes dir dienen. Fürbitte, darin dürfen wir die Anliegen des Herrn an seinem Werke vorbringen, das, was ihm gefällt, nämlich die Errettung aller Menschen. Das betrifft die Fürbitte. Herr, segne unsere Obrigkeiten. Wir wollen auch Dank sagen. Dank sagen für die unbegrenzte Liebe Gottes, die uns immer wieder trägt. Würde Gott das nicht tun, wären wir schon gar nicht mehr hier. Als Kinder Gottes haben wir Vollmacht, unserer Bundeskanzlerin und allen Mitarbeitern im Gebet zur Seite zu stehen. Nicht nur mit dem Finger zu zeigen, was sie alles falsch machen, sondern für sie zu beten. Betet für die Obrigkeit, für die Könige. Denn wenn die sich lenken lassen, dann habt ihr auch die Freiheit, das Evangelium weitersagen zu dürfen. So wie es auch dem Volk Israel gesagt wurde, im Blick auf ihre Gefangenschaft in Babel, ja mitten in der Welt. Betet für die Stadt, denn wenn es ihr gut geht, dann geht es euch auch gut. Betet. Betet für alle Verantwortungsträger, im Beruf, in der Schule, in der Familie, in der Gemeinde. Betet. Schaut nicht auf die Fehler, sondern bittet Gott, dass er sich verherrlicht. Das Ziel der Gebete und des Gebetsauftrages ist, dass Gottes Liebe die ganze Welt durchdringen möge und nicht nur unser Herz, nicht nur mein Herz. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Niemand soll verloren gehen, auch nicht der Arbeitskollege, nicht die Angehörigen, nicht die Menschen in dem Haus, wo wir wohnen, nicht die allgemeinen Mitmenschen, niemand. Es ist eine hohe Aufgabe, Rogate, betet, alles das Werk des Herrn. Und diese eine Erkenntnis, die der Apostel Paulus hier noch weitergibt, die soll uns da auch prägen. Er sagt, es gibt keinen anderen Weg für alle Menschen zur Erlösung, außer durch Jesus Christus. Und wenn jemand Jesus nicht kennt, dann betet für ihn, dass er ihn kennenlernt. Es gibt keinen Weg für jemand anderen. Selbst wenn sich manche einen Weg zurechtzimmern. Es ist nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Jesus Christus. Ihn sollen alle kennenlernen. Gemeinde Jesu und jeder einzelne Gläubige ist also zum Zeugendienst gesetzt. Ein Herzensanliegen soll es sein, dass Menschen gerettet werden. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen. Wir können sagen, wohin der Herr uns gestellt hat. Betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr gut geht, geht's auch euch gut. Und so sollen wir auch für das noch blinde Israel, was 62 Jahre nun schon wieder im Land der Väter wohnt, beten. Beten, dass auch sie was lernen? Beten lernen. Dass sie die richtige Adresse in ihrem Gebet finden. Denn es ist verheißen in Jeremia 31, Vers 9, wenn es dann soweit ist, dann werden sie weinend und betend kommen und der Herr sagt, dann will ich sie heilen. Dann will ich sie heilen, wenn sie weinend und betend kommen. Auch der Herr will uns heilen, wenn wir so zu ihm kommen. Egal, welche Sorge wir bisher in unserem Herzen beherbergt haben. Darum in dem 8. Vers, den ich nicht gelesen habe, heißt es hier im Timotheusbrief: Ich will, dass die Männer beten an allen Orten und heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Betet, Rogate. Lasst uns also ganz neu diese Gemeinschaft mit Jesus Christus wahrnehmen. Nicht nur, damit wir gut durch den Alltag kommen, sondern dass das Werk des Herrn vollführt wird und vorangeht. Wir sind geehrt, an seinem Werk zu stehen. Wir hörten den Wochenspruch, er heißt nämlich, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir bindet. Wenn wir eins sind im Herrn, eins in seinem Auftrag, werden wir auch umsorgt aus der Ewigkeit in der Zeit, bis dass wir Vollendung erfahren, auch äußerlich. Der Herr sei mit uns und segne uns. Amen.